Sommergespräche. Politik, Musik und Geschichten, die bewegen. Mit Michaela Sommer im Stadtradio Krems.
Einen entspannten Sonntagmittag an alle Hörer. Mein Name ist Michaela Sommer und ich freue mich, Sie beim Sommergespräch begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast im Studio ist Gernot Benesch. Hallo Gernot, ich freue mich, dass du zu Besuch gekommen bist.
Servus Michi, danke für die Einladung.
Gernot, du bist Wirtschaftswissenschaftler und Gründer einer Steuerberatungskanzlei. Wirtschaftswissenschaftler, Ökonom, was hast du studiert?
Ich habe an der Wirtschaftsuni Wien studiert und im Anschluss die Steuerberaterausbildung absolviert.
Und dann eine Steuerberatungskanzlei gegründet.
Mein Vater hatte schon seit 1966 eine Steuerberatungskanzlei, in die ich dann 2004 als Gesellschaft, als Partner eingestiegen bin. Und heute begleitet mich Matthias Brunner als mein weiterer Partner, weil mein Vater hat die Anteile an Matthias weitergegeben.
Also ihr seid zu zweit.
Wir sind zu zweit.
Ihr schupft den Laden zu zweit. Mit einem Wort, man kann sagen, deine Welt sind Zahlen und Geld.
Ja, das stimmt.
Du hast neben deiner Beratertätigkeit für Steuern ein Buch geschrieben, das nennt sich Geld oder Leben. Im Klappentext dieses Buches machst du dir Luft, schon im Klappentext, möchte ich damit sagen, machst du dir Luft über deinen Unmut über das unser jetziges Wirtschaftssystem und forderst eine zukunftsfähige, nachhaltige, neue Ökonomie 4.0. Was genau kritisierst du an unserem Wirtschaftssystem?
Ja, ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht, auch im Zuge vom Studium und dann auch in meiner Praxis als Steuerberater, dass die Wirtschaft eigentlich nicht für den Menschen arbeitet. Und ich habe mir überlegt, warum ist das so? Was sind da die Hintergründe? Und das Gefühl ist gewesen, dass alles aufs Geld reduziert wird und alles in Geld bewertet wird. Und diese Meinung, die sich daraus entwickelt hat, frisst meiner Ansicht nach die Seele auf. Weil der Mensch kommt immer an die zweite Stelle und an die erste Stelle rückt immer das bewertbare Vermögen und das Geld ist im Mittelpunkt. Und in meiner Recherche habe ich dann erkannt, dass das eigentlich historisch gewachsen ist. Also dass früher waren es die Leibeigenen in der Historie und jetzt hat sich der Mensch zwar dieser Leibeigenschaft entledigt, aber er ist nach wie vor in diesem Konstrukt, Bewertungssystem Geld als Schuldner verstrickt.
Aber ist es nicht logisch, dass wenn man jetzt von Wirtschaft redet, dass da das Hauptthema eben Geld ist und der Kreislauf des Geldes, das ist, erscheint mir jetzt schon logisch und dass man jetzt nicht drüber nachdenkt, wieso ist das so?
Ja, das stimmt. Wir brauchen ein gewisses Maß an Ökonomie in der arbeitsteiligen Welt. Sollte gegeben sein oder muss auch gegeben sein. Nur diese Schieflage, die sich ergibt, dass wenige viel haben und viele wenig haben, das stört mich sehr.
Also du meinst, diese Umverteilung ist nicht gerecht, also das ist ja okay, mit dem kann man was anfangen. Ich glaube, das empfinden sehr, sehr viele so, dass das nicht gerecht ist. Aber du meinst, das ist auch nicht Gott gegeben, so dass das so bleiben muss, es ist nicht in Stein gemeißelt, sondern das könnte man ändern.
Ja, das ist, es ist nicht leicht zu ändern, weil es doch historisch sich entwickelt hat. Damalig waren es die Kirchen, dann die Banken, dann die Profiteure daraus, dann die Lehnsnehmer, die Adeligen, weil wir haben in Wahrheit, ist die Welt auf einer großen Verwaltungsstruktur aufgebaut, die von globalen Institutionen dann auch verwaltet wird. Ja, und der Mensch dient als Schöpferwesen in dieser Struktur.
Also dass es natürlich eine Entwicklung war und dass das einmal begonnen hat, aber du sagst schon, das hat schon falsch begonnen und ist bis jetzt nicht verändert worden, sondern im Gegenteil, also man läuft bis jetzt in die falsche Richtung.
Es geht den Menschen zwar sozial besser und auch das Gesundheitswesen funktioniert gut, aber die Schuldenfalle, also diese tätig werden für Geld, ist nach wie vor gegeben und da spreche ich vor allem die Problemstellung, den Zinseszins an, wenn jemand sich Geld ausborgt, dann muss er dieses Geld auch zurückzahlen mit Zins.
Da kommen wir jetzt gleich dazu, weil du bietest ja, du beschreibst ja in deinem Buch nicht nur die Entwicklung des Geldes, die historische Entwicklung des Geldes, sondern beschreibst auch eben einen möglichen Lösungsansatz, wie man das System ändern könnte und, wie ich in der Einleitung sagte, ein zukunftsfähiges, nachhaltiges Wirtschaftssystem einführen kann. Was ich jetzt noch kurz erwähnen möchte, was mir sehr wichtig ist, ist, im Prinzip ist es ja so, dass leben zu können, was beinhaltet, ein Dach über den Kopf zu haben, genug zu essen zu haben, genug Geld zur Verfügung zu haben, um mir Dinge leisten zu können oder Ausbildung leisten zu können, auch für die Kinder, das ist ja an und für sich ein Menschenrecht. Auffällig ist natürlich, dass nicht alle Menschen dieses Recht genießen. Dass nicht alle Menschen dieses Recht zuteil wird, weil eben die Umverteilung so ungerecht ist.
Ja.
Und du beschreibst auch da in deinem Buch diesen Kreislauf, den unser Wirtschaftssystem, das kann man ja beobachten, beziehungsweise ja, über Jahrzehnte hinweg oder Jahrhunderte hinweg beobachten. Was meinst du mit diesem Kreislauf, der basiert ja auf welchen Dingen basiert dieses Wirtschaftssystem?
Ja, das, was ich erkannt habe im historischen Rückblick, ist immer, dass die Wirtschaft sich eines Tages zerstört, also Zerstörung durch Krieg und Wiederaufbau. Und diese Zyklen wiederholen sich in Abständen von 70 bis 100 Jahren. Wir haben jetzt eine sehr, sehr lange, friedvolle Zeit, die sich jetzt, denke ich, wie man die Nachrichten entnimmt, wieder in diesen Mechanismus hineinbewegt.
Weil Wachstum nicht unendlich ist. Ne?
Wachstum ist nicht unendlich, der Zinseszins verlangt aber ein permanentes Wachstum, wobei wir auf der Welt nur ähnliche Ressourcen haben, die wir zur Verfügung haben, die wir nutzen können. Und wenn das so weit vorangetrieben ist, dass keine weiteren Wachstumsschübe mehr, wie es die Wirtschaft will, möglich sind, beginnt das ganze System sich wieder zu zerstören.
Also es kollabiert praktisch und mit nach diesen Katastrophen oder Kriegen.
Kommt es zum Wiederaufbau und dann beginnt das ganze Wachstum wieder von vorn, weil der Wiederaufbau gibt ja volle Gelegenheit, dass man mit vollem Schub die Ressourcen wieder entwickelt.
Deine Idee, dieses komplette Wirtschaftssystem zu transformieren und völlig zu verändern, fußt auf, jetzt einmal vereinfacht gesagt, drei Säulen. Und fangen wir mit der ersten Säule an. Das wäre, du hast es schon erwähnt, die Abschaffung des Zins und Zinseszins. Kannst du erklären, was ein Zins ist? Weiß man so gemeinhin, aber warum der so entscheidend ist und warum und wie du dir das vorstellst, was du damit meinst mit Abschaffung?
Ja, gerne. Ich habe in meinem Buch ein Beispiel drinnen genannt, wo man das relativ leicht versteht. Da ist auf einer Insel, sind drei Leute, jeder von ihnen will 10 Euro, jemand borgt ihnen 10 Euro und der sagt, ein Jahr später komme ich wieder auf diese Insel und jeder muss mir 11 Euro zurückgeben, das ist der Zins. Jetzt sind die drei auf dieser Insel und wissen nicht, wo sie den zusätzlichen Zins hernehmen sollen, also den zusätzlichen Euro, bleiben wir in der Euro-Währung nehmen sollen, wäre die es ja nicht geschöpft worden, die ist ja ihnen auch nicht gegeben worden. Jetzt ist die Konsequenz die, einerseits Kannibalismus, einer von ihnen muss
sterben, damit die anderen zwei überleben können.
Oder sein Geld hergeben. Oder in weiterer Folge kann es sein, dass derjenige, der halt glaubt, er kann das Geld besser erwirtschaften, sich weiteres Geld ausborgt, um im nächsten Jahr wieder das zurückzahlen zu können. Also weitere Kreditgabe wieder gegen Zinsen. Und so baut sich dann die Kreditausleihung mit den Zinsen auf. Und nur anhand dieses kleinen Beispiels sieht man, dass immer wenn man nur den reinen Kredit kriegt, aber nicht den Zins selber als Geld, der Einzelne das nie zurückzahlen kann.
Das heißt, du meinst ja, dass das Ganze Wirtschaftssystem eigentlich auf Schulden aufgebaut ist, grundsätzlich.
Grundsätzlich,
und
ja.
Die und Schulden, das ist, was jetzt der kleine Mann zurückzahlt.
Ja, und die Schulden muss er natürlich zurückzahlen, also indem er sich das Geld am Markt wieder verdient, aber er muss auch die Zinsen verdienen. Und die Zinsen verdient er jetzt über seine Preise, indem er jemand anders das Geld abnimmt und seine Kredit plus Zinsen zahlen kann. Nur der andere hat auch zum Teil fremdfinanziert und muss auch Zinsen zahlen. Also insgesamt kann sich das im ganzen System nicht ausgeben. Deswegen gibt es für mich da ein Lösungsansatz ist immer der Konkurs, wo man das entschuldet, wo dieses Kapital dann wieder verschwindet, was geborgt worden ist und was die Leute nicht zurückzahlen können. Das ist einerseits diese ökonomische Krise, die da drinnen steckt. Die zweite Krise, die drinnen steckt, ist die ökologische Krise. Man versucht dann zu sparen, weil man versucht, wieder seinen Kredit zurückzuzahlen, man muss auch die Zinsen zurückzahlen. Jetzt nimmt man die Strukturen oder die Ressourcen aus, die sich nicht wehren können. Und das war bisher im Großen und Ganzen auch die Umwelt. Die Umwelt leidet dann meistens unter diesem Kapitalismus, der nur schaut, dass er Geld lukriert, also dass er die Rendite erhöht.
Also so ist das Wirtschaftssystem aufgebaut, nicht nur bei uns, sondern ja auch weltweit, eigentlich global.
Ja, global, ja.
Global aufgebaut, und du sagst, würde man den Zins und Zinseszins abschaffen, dann wäre das schon einmal ein Schritt in die richtige Richtung. Was dann passiert und wie man ihn abschaffen kann, darüber reden wir
richtig,
später noch.
Und der dritte Aspekt, Entschuldigung, dass ich den noch einwerfe, ist ja die soziale Krise daraus, diese Umverteilung, weil die Leute, die eben kein Vermögen haben, was sich erbauen können und Zinsen damit verdienen können, die verteilen ja auf diejenigen um, die das Geld ja schon haben. Und die werden immer reicher. Und wir haben der Piketty hat in meinem Buch, habe ich das zitiert, hat eine Studie gemacht über die Verteilungsstruktur. Und Österreich ist die Verteilungsstruktur so, dass 20% der Bevölkerung gehören 80% des Vermögens, aber nur 50% der Bevölkerung 3%. Und da sieht man schon diese Schieflage.
Also das ist eine Folge von Zins und Zinseszins, der eben in deinem ökologischen und ökonomischen neuen Wirtschaftssystem 4.0 abgeschafft wird.
Wo wir jetzt noch einen Turbo kriegen, weil jetzt in den letzten 10 Jahren haben wir billige Kredite, wo kaum Zinsen bezahlt worden sind. Die Leute haben sich relativ viel Geld ausgeborgt, weil es sehr günstig war. Und durch dieses kurzfristige Anheben vom Zins, also kurzfristig, weil es so schnell gegangen ist, aber der Zins bleibt ja länger oben, müssen sie auf einmal für das geborgte Geld, was oft variabel verzinst ist, sehr viel Zinsen zurückzahlen, mit denen sie gar nicht gerechnet haben. Und deswegen sehen wir das derzeit aktuell an steigerten Konkursdaten.
Also das wäre diese Abschaffung des Zins und Zinseszins wäre deine erste Säule für das...
Ja, die Wirtschaft von der Seite mit dem Druck wegnehmen, wachsen zu müssen, ja.
Die zweite Säule wäre die Einführung einer Transaktionssteuer. Also damit du meinst, alle anderen Steuern gehören weg, alle Steuern, wie wir sie jetzt kennen und bezahlen, gehören weg und eine einzige Steuer, eine Transaktionssteuer, gehört eingeführt. Ja. Kannst du erklären, was du mit einer Transaktionssteuer meinst?
Ja, kurz zum Hintergrund vielleicht, wie ich auf das gekommen bin, auf die Transaktionssteuer. Ich sehe global die Automatisierung voranschreiten und habe mir Gedanken gemacht, wie man einerseits die Automatisierung nutzen kann für was Sinnvolles und andererseits die Zukunft ein bisschen voraus abbilden kann. Und ich sehe eine enorme Verwaltung hier in Österreich oder auch global, und mit einer Transaktionssteuer könnte man sehr einfach, die man nur auf die einzelne Geldtransaktion, die jetzt stattfindet, wenn man da 3,5% hinauflegt, könnte man relativ vereinfacht schnell die Steuerlast lukrieren, die man sonst sehr mühsam über die einzelnen Steuererklärungen, über die Verwaltung, über so viel, so zahlreiche Ausnahmen und Vereinfachungen und Komplexität ja erst beschaffen müsste.
Okay, das war jetzt ganz, ganz viel Information auf einmal über ein neues Wort für mich und wahrscheinlich auch für viele Hörer, Transaktionssteuer. Vielleicht können wir dann nach der Pause da noch näher drauf eingehen. Wir spielen jetzt den ersten Song, den du dir gewünscht hast von uns. Und zwar ist es Queen, We Are the Champions.
Sommergespräche. Politik, Musik und Geschichten, die bewegen. Mit Michaela Sommer im Stadtradio Krems.
Weiter geht's mit dem Sommergespräch und meinem heutigen Studiogast Gernot Benesch. Wir haben vor der Pause gesprochen über die zweite Säule für dein angedachtes neues Wirtschaftssystem, die Transaktionssteuer. Du hast es erklärt, lieber Gernot, oder versucht zu erklären. Ich möchte jetzt noch einmal nachfragen, weil es mich interessiert. Also eine Steuer, das wäre eine einzige Steuer, alle anderen, wie wir sie kennen, Mehrwertsteuer, Hundesteuer, Autosteuer, gäbe es nicht mehr, sondern nur mehr diese Transaktionssteuer, die wäre 3,5% auf alle Transaktionen. bitte, was sind alle Transaktionen?
Also Transaktionen ist jede Geldbewegung, die stattfindet, ob ich eine Ware kaufe, ob ich ein Geld überweise, ob ich Devisen- oder Derivathandel handle.
Also Aktienhandel.
Aktienhandel, Derivate vor allem. Jede einzelne Bewegung, 3,5% gehören dem Staat und somit lösen sich laut meiner Hochrechnung alle anderen Steuern auf. Also der Staat braucht sich nicht mehr in einer mühsamen Verwaltung um die Steuereinhebung im Einzelnen kümmern bis zum Individuum, also bis zum Einzelnen, sondern er kann sich global bei jeder Transaktion 3,5% holen.
Angenommen, wir hätten dieses neue Wirtschaftssystem schon. Ich bin da im Geschäft, kaufe meine Ware, werden 3,5% dann abgezogen auf diese Transaktion. Also die sind dann abhängig vom Warenwert.
Ja, genau so ist es. Ja. Du zahlst die Ware komplett und beim Händler splittert sich es sich auf, was der Händler bekommt und automatisch gehen 3,5% von dem gesamten Betrag, den du bezahlt hast, an das Finanzamt.
An den Staat sozusagen.
An den Staat.
Und das wäre eben dann, so wie du eben vorher erwähnt hast, ob das jetzt riesige Transaktionen sind mit Derivaten und Aktienhandel oder ob das kleinere sind, wie eben eine Hose kaufen.
Grundsätzlich gibt es da keine betragliche Grenze, außer es will jemand selber etwas ansparen auf sein Konto, da würde ich diese Transaktionssteuer dann nicht verwenden.
Gut, dazu kommen wir, glaube ich, auch später. Mhm. Jetzt haben wir ungefähr einen Einblick gekriegt, was eine Transaktionssteuer wäre. Das wäre dann das Geld, das der Staat verdienen würde an dieser einzigen Steuer. Und mit dem müsste er dann das ganze Sozialsystem erhalten, Straßen bauen.
Er müsste seine Aufgaben, die er jetzt durchführt, genauso wieder finanzieren können. Im Gegenzug zu dieser Transaktionssteuer gibt es dafür keine anderen Steuern und Abgaben mehr.
Das würde genauso, jetzt wollte ich gerade sagen, es würde genauso reichen wie jetzt, aber eigentlich reicht es ja jetzt auch nicht. Ne?
Ja, aber ich denke, durch diese Verwaltungsvereinfachung, die ja damit mit verbunden ist, erspart sich der Staat dann doch einiges an Geld, die er vielleicht für andere Zwecke ausgeben könnte, wo es derzeit Lücken gibt.
Na, wir sind ja auch noch nicht ganz fertig. Wir haben ja auch die dritte Säule noch nicht erklärt. Also die Transaktionssteuer, die Einführung dieser Steuer wäre ja die zweite Säule, auf der deine Idee fußt. Ja. Die dritte Idee ist, wie habe ich das da aufgeschrieben? Ja, genau. Mhm. Es ist eine Parkgebühr für nicht genutztes Vermögen. Gernot, erklär bitte.
Ja, das ist eigentlich eine wunderschöne Säule, weil ich mir immer Gedanken gemacht, dass eines der Hauptthemen ist, dass Menschen, die so viel Geld haben, dass sie gar nicht wissen, was sie mit dem Geld tun, dieses auch horten. Ich habe das immer mit einem Heiz-Kreislauf-System beschrieben. Wenn genug Wasser in der Zentralheizung existiert, in den Heizkörpern, dann ist jeder Raum warm. Entzieht jemand aber Wasser einem Heizkörper, dann ist dieser Raum kalt. Und wenn man das jetzt ummünzt, dass man statt dem Wasser das Geld verwendet, dann gibt es eben dort in diesen Räumlichkeiten oder in diesen Institutionen kein Geld und der Staat muss das Geld einpumpen, damit das ganze Herz-Kreislauf-System weiter funktioniert. Und mich hat es gestört, dass das einerseits so viel Geld gehortet wird, was eigentlich benötigt wird in der Wirtschaft und dafür der Staat einspringen sollte und zweitens noch mit diesem Geld durch Zinskapital auch noch weniger Steuer bezahlt wird.
Du würdest es sozusagen bestrafen jetzt, also materiell demjenigen, der jetzt sein Geld nicht ausgibt, nicht in den Umlauf bringt, sondern einfach hortet. Würdest du auch so eine Art Steuer dann, also das klingt jetzt irgendwie dann doch negativ, Parkgebühr klingt so, ja, muss ich halt parken, weil ich diesen Platz da jetzt nutze. Aber das wäre das eigentliche Ding, also dass Menschen, die es sich leisten können, das Geld aufzuheben, dann bestraft werden.
Auch in einen Geldstreik treten, dass das Geld nicht mehr zur Verfügung stellen, also einfach wirklich nur horten. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand sich etwas spart, wenn er sich ein Haus dann bauen will.
Ja, das wäre ja meine Frage jetzt auch gewesen. Wie schaut das dann aus, ab welcher Summe? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sparen möchte auf die Ausbildung meines Kindes oder auf ein Auto oder auf eine große Reise, ist das dann, ab wann bin ich da fällig?
Ja, sicher wird man da auch Vereinfachungen durchführen müssen, aber diese Freibeträge kann man sicher sich vorstellen, um die Million herum, dass da nichts passiert am Parkgebühr. Ich meine aber diese Vermögen, die relativ rasch die Länder wechseln und da geht es nicht um eine Million, sondern da geht es um Milliarden und Da hätte ich gerne, dass das nicht zu lang gehortet wird, das Geld, sondern der Wirtschaft zur Verfügung gestellt wird. Und wenn das nicht passiert, zahlt er von der gesamten Summe, die dort geparkt ist, 3,5% Parkgebühr.
Also auch wieder, sind wir wieder bei den 3,5%. Ja. Also auch wieder dann, und die zahlt man dann einmalig für
ja,
diese
Summe?
Ja, das ist
einmal einmalig. Man konnte es natürlich von der Zeit staffeln. Aber es ist so ähnlich angelegt an das Wörgl-Experiment. Das hat einmal ein Experiment gegeben.
Wörgl in Tirol
in der Weltwirtschaftskrise, und da hat der Bürgermeister dort eigene Arbeitsscheine ausgegeben, und wenn die nicht verwendet worden sind, diese Arbeitsscheine, das wie wir eine Zweitwährung, dann sind die weniger wert gewesen. Und die Leute,
was heißt Arbeitsscheine? Also
so haben die das definiert, das war wie eine Zweitwährung.
Also mit denen hat man was erwerben können, was kaufen können.
Das hat dort gegolten, regional, und die Leute haben sich gegenseitig dann die Schulden zurückbezahlt, in der Sorge, dass das dieser Arbeitsschein oder Euro 2 einen Monat später weniger wert ist. Weil da hat man was abschneiden müssen, und der war dann weniger wert, wenn man den zu Hause liegen gehabt hat. Und nur durch dieses Experiment hat man gesehen, dass die Umlaufgeschwindigkeit auf das über 100-fache erhöht worden ist von einem einzigen Arbeitsschein, und die sogar ein Wirtschaftswachstum gehabt haben, ein normales Wirtschaftswachstum in einer Weltwirtschaftskrise. Da haben sogar der Finanzminister von Frankreich und von der Schweiz diesen Ort besucht, um herauszufinden, was dort passiert.
Also die wollten eigentlich gar nicht diesen Effekt erzielen, das war Zufall eigentlich. Nicht so ein kollateral Zufall.
Nein, es war schon ein Gedanke.
Oder war der Gedanke?
Das war schon ein Gedanke, dass man durch eine Regionalwährung versucht, aus dieser Weltwirtschaftskrise herauszukommen.
So,
und
dadurch,
dass das weniger wert ist, hat man schon gewusst, aber man hat es nicht gewusst, wie das wirklich funktioniert.
Okay, also
es hat funktioniert.
Und deiner Meinung nach würde das eben.
Und es hat so gut funktioniert, weil im September, glaube 1929, hat dann die Österreichische Nationalbank das verboten.
Die waren dann gar nicht so begeistert davon.
Nein, weil es eine Zweitwährung gibt in Österreich, und die war dann nicht begeistert. Ja.
Okay, ja gut, das würde jetzt zu weit führen, aber deiner Meinung nach würde so etwas eben auch im Großen funktionieren,
ja,
mit dieser Einführung der Parkgebühr. Das muss man natürlich dann ganz genau noch.
Auch als Motivation, dass jemand sein Geld zur Verfügung stellt, wenn er keine Zinsen kriegt. Das ist einmal das gegenteilige Pendant. Ein Reicher kriegt keine Zinsen mehr fürs Geld, der hortet das noch länger. Und jetzt machen wir einen Negativzins in dem Sinn, dass er das Geld zur Verfügung stellt.
Also quasi eben in den Wirtschaftskreislauf wieder reinbringt oder andere Dinge damit macht.
Richtig, investiert in die Wirtschaft, belebt. So analog zu dem Wörgl-Experiment dieser Tiroler.
Also das
Stadt.
Wäre dann eine Pflicht sozusagen.
Das wäre Pflicht,
in
diesem
System, damit das die dritte Säule wäre.
Ja.
Die dieses System,
um die Wirtschaft
auch
wieder anzukurbeln, weil ich gehe schon davon aus, wenn es keinen Zinsen gibt, ist die Motivation von Investoren vielleicht weniger, Geld zu investieren. Jetzt versucht man es mit einem Negativzins, und ich denke, dass das funktioniert.
Gut, das ist mit diesen Worten gehen wir jetzt in die Pause und spielen das nächste Lied, das du dir gewünscht hast, und das ist Lajos Szilas and Friends 100%.
Sommergespräche. Politik, Musik und Geschichten, die bewegen. Mit Michaela Sommer im Stadtradio Krems.
Willkommen zurück beim Sommergespräch und meinem heutigen Gast Gernot Benesch. Gernot, wir haben vor der Pause gesprochen über die drei Säulen, auch die dritte Säule, diese Transaktionssteuer, die Einführung der Transaktionssteuer. Hast du versucht, so gut wie möglich zu erklären. Jetzt hätte natürlich, wenn man mit diesen drei Säulen ein komplett neues Wirtschaftssystem etablieren will, das hätte natürlich eine große Tragweite auf ganz viele Bereiche. Man bräuchte ja auch die Politik dazu. Es müsste wahnsinnig viele Gesetze geändert werden. Es hätte Auswirkungen auf den sozialen Bereich, Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Das würde sich alles ganz verändern. Also es wäre eine komplette Systemveränderung, kann man so sagen. Bleiben wir dabei mit diesem Wirtschaftssystem. Was würde eigentlich dazugehören, wenn man jetzt das so einführen will? Gehören ja wahrscheinlich dann, außer jetzt Gesetzesänderungen oder eine wohlwollende Politik, gehören ja auch praktische Dinge dazu. Was wäre das, was sich da noch einmal von Grund auf ändern müsste, dass das überhaupt funktioniert?
Ja, natürlich, da habe ich mir Gedanken gemacht, und das sind auch weitere Säulen, die ich im Buch beschrieben habe. Eine weitere Säule wäre die Bargeldabschaffung. Die Bargeldabschaffung ist insoweit für mein Modell, was ich skizziere, notwendig. da ich einerseits jede Transaktion digital abbilden möchte, um die 3,5% eben abbuchen zu können von jeder Transaktion, die wir zuerst besprochen haben. Und weiters auch wegen der Parkgebühr, weil das reiche Kapital ist sehr findig im Verschwinden. Und nicht, dass die auf einmal...
Gut, das sind sie jetzt aber auch, oder?
Also aber
auch
mit ich mache es ihnen mit dem Zugang zur Digitalisierung, glaube ich, schwerer.
Ist erheblich schwerer.
Ich kann es aufspüren, dieses Kapital. Und das wäre ein wesentlicher Hebel, dass ich die Parkgebühr von 3,5%, die wir zuerst besprochen haben, auch umsetzen kann.
Ja.
Also es geht mir diesbezüglich um Umsetzungsschritte, wobei, wie die Michi gesagt hat, wir wohlwollende Rahmenbedingungen brauchen, dass diese Gesetzmäßigkeiten, die sich da entwickeln, von liebevollen Eliten betreut werden.
Ja, also, das ist genau das, wo ich jetzt, also Thema Bargeldabschaffung ist grundsätzlich ein Reizthema in beide Richtungen. Ja, also es gibt die Befürworter, die Verfechter davon. Und es gibt natürlich die wahnsinnigen Gegner. Jeder hat auf seine Art und Weise natürlich recht, weil eine Bargeldabschaffung birgt, also nur ein digitales System, birgt natürlich auch große Gefahren.
Absolut, ja.
Also und zwar, wie siehst du das?
Also die Gefahren sind natürlich gegeben, wenn man jetzt die Geschichten vom WEF hört, das ist das World Economic Forum, die gehen in Richtung Transhumanismus und da würde denen die Bargeldabschaffung natürlich sehr, sehr gut passen.
In welcher Hinsicht? Also wie meinst du das?
Die Kontrolle der Menschen. Es geht um die Kontrolle der Menschen und das ist mir natürlich auch nicht recht. Also ich stehe nicht dafür ein, den WEF hier zu unterstützen und ich gehe aber davon aus, dass...
Du meinst jetzt den internationalen Währungsfonds?
Ja. Nein, das ist das World Economic Forum, was wie eine Vorreiterrolle eben für die globalen Institutionen gilt.
Okay.
Und ich bin nicht deren ihr Unterstützer und ich gehe auch davon aus, dass sie ihre Agenda nicht schaffen werden. Aber nichtsdestotrotz, auf diesem Gebiet müssen wir aufpassen.
Nein, es ist ja grundsätzlich ist es ja jedem Laien verständlich, dass man dadurch ja extrem kontrolliert werden kann. Man sieht es ja auch, China oder hört man auch, kann man auch in den Medien...
Ich möchte auf keinen Fall so ein Sozialkreditsystem wie in China da erwirken. Weil das passt auf europäischer Ebene gar nicht.
Vereinfacht gesagt wäre es so, dass wenn ich dem System irgendwie nicht genehm bin, könnten mich die sperren. Also dann kann ich da nicht mehr einkaufen, da kann ich da nicht mehr zahlen.
Auf dieser Ebene müssen wir voll aufpassen und wenn es wirklich schwierig wird, müssen wir uns auch dagegen wehren. Aber wenn man so ein System etabliert mit diesen Säulen, dann geht das schon so grundlegend an, dass man das nur mit wohlwollenden Eliten eigentlich umsetzen möchte.
Also das ist ja genau das, wo wir zu Beginn oder wo ich auch zu Beginn jetzt gesagt habe, das müsste natürlich auch eine wohlwollende Politik sein, also
absolut.
Nicht eine, die darauf aus ist, die Menschen zu kontrollieren.
Menschen zu kontrollieren und
ich find's und persönlich, die Freiheit zu nehmen. Ich finde es persönlich schade, dass wir grundsätzlich über das diskutieren müssen, dass sowas geben sollte, also dass man das überhaupt erwähnen muss, weil an und für sich sollte es eigentlich eine Grundvoraussetzung sein, dass wir Menschen da sitzen und sagen, na, die sind uns ja eh wohlgesonnen.
Ja, das stimmt.
Offenbar haben wir das Gefühl nicht, also müssen wir sogar das thematisieren. Also das wäre natürlich die Grundvoraussetzung.
Die Welt ist grundsätzlich im Umbruch und man sieht jetzt verschiedene Lager, die erscheinen und jetzt muss man wirklich fast abwarten, wie sich das wieder beruhigt. Ja.
Also die Bargeldabschaffung müsste dabei sein, um auch umsetzen zu können, diese Parkgebühr.
Ja.
Und diese Transaktionen natürlich auch überwachen.
Diese Säulen sind wie Zahnrädchen, die ineinander arbeiten. Und
da geht einer nicht
eines
ohne das andere.
Desto besser funktioniert das andere, weil ich habe andere Säulen auch noch angedacht, Systemwechsel betrifft. Und zwar nehme ich schon vorweg auch die Automatisierung. Ich sehe sehr wohl, dass die Digitalisierung ein großer Treiber ist in der Debatte von...
Du meinst jetzt die KI, also...
Ja,
KI,
Internet der Dinge, also dass die der Treiber sind einer großen Debatte. Und die große Debatte geht dahin, gibt man den Menschen ein Grundeinkommen oder nicht. Und in meinem Modell habe ich das versucht, ein bedingungsloses Grundeinkommen abzubilden. Und es würde mit dieser Transaktionssteuer auch finanzierbar sein, weil auch das Grundeinkommen, wenn ich es den Leuten auszahle, ja wieder in die Transaktion hineingeht und gerade jenen Familien oder jenen alleinerziehenden Elternteilen, die wirklich große finanzielle Probleme haben, die geben wir das eins aus. Das Geld verschwindet nicht im schwarzen Loch, sondern es bleibt im Geldkreislauf erhalten und auch der Staat kriegt seine 3,5% von diesen Transaktionen wieder und ich würde das Modell sehr präferieren, wenn man jetzt entkoppelt man, und das ist vielleicht das sozial-, gesellschafts-, psychologische Element drinnen in diesem ganzen Umbau. Der Mensch kriegt jetzt das Geld und er kriegt das Geld nicht für Arbeit. Und das ist ganz was Wesentliches, man entkoppelt zum ersten Mal Geld von Erwerbsarbeit und gibt den Menschen ein Stück Freiheit zurück, selbst entscheiden zu können, was sie wollen. Und ich habe wunderschöne Studien, habe ich auch mitgebracht aus USA, wo die Leute zitieren, das haben sie in Los Angeles, hat es Studien gegeben, sie müssen eben nicht jede Stelle annehmen, sie konnten sich Zeit nehmen und längerfristig Jobs finden. Durch das Geld erhielten die Menschen mehr Sicherheit, weniger Sorgen um Unterbringung und Essen.
Sie kümmern sich. Naja, da knüpft man an das an, dass es ja eigentlich ein Menschenrecht ist.
Ja, genau.
Und absolut mit dem bedingungslosen Grund.
Da geht es sehr, sehr stark um die Würde des Menschen, und das ist dann schon ein Paradigmawechsel, den wir da haben. Und was ich eingangs bei unserem Gespräch heute gesagt habe, dass ich nicht so zufrieden bin mit dem Wirtschaftssystem, weil es ja von der Historie geprägt ist. Wir kriegen die Menschen erstmalig, wir können wirklich ein Menschenrecht lebendig,
also gestalten. Also auch bildlich darstellen,
auch bildlich
nämlich
darstellen,
ich kriege
ja
einfach Geld für das, dass ich auf die Welt komme.
Was ein Menschenrecht eigentlich ist, was uns eigentlich de facto auch genommen wurde, uns steht es aber trotzdem zu. Das ist das Mensch-Personenspiel, was hier existiert, und wir geben jetzt dem Menschen erstmals wieder einen Teil zurück, der ihnen eigentlich gebührt.
Ja, und auch genauso wie die Bargeldabschaffung ist auch das bedingungslose Grundeinkommen ein Reizthema. Genau eigentlich gleich. Ja. Also bringt manche Menschen auf.
Genau, und warum ist es ein Reizthema? Ne? Weil so viele Menschen machen Arbeit für Geld. Die würden die nie die Arbeit machen.
Ja, genau.
Jetzt
das
kommt
ist
man natürlich
ja,
auf die Idee und sagt, okay, wenn die jetzt das Geld kriegen ohne Arbeit, dann machen sie die Arbeit nicht mehr.
Wer soll das dann
was
tun?
Was auch stimmt. Ne? Nur da muss man sich hinterfragen, hoppala, ist die Arbeit, man muss die Arbeit attraktiver machen. Ich brauche, entweder zahle ich mehr, ich mache sie attraktiver, die haben mehr Sinnbildung dort, mehr Wertschätzung, sie können mehr mitbestimmen. Das ist dann eine Kredibilität, die man schafft, weil sonst gibt es sicher Jobs, die keiner gern macht.
Ne? Ja. Gut, das sind ja jetzt nicht so viele daran interessiert, ne? Also zu sagen, na, dann mache ich den Job halt attraktiver, das klingt ja in den Ohren eines Unternehmens wahrscheinlich immer nach, okay, da muss ich investieren.
Stimmt, aber der
und es wird auch Jobs geben, die sind nicht attraktiv zu machen.
Aber der Unternehmer kriegt auch das Grundeinkommen. Das kriegt ja jeder, weil es ja bedingungslos ist. Also so insoweit kann er sich dann schon, glaube ich, damit anfreunden, dass er gewisse Jobs attraktiver macht oder selbst macht oder automatisiert. Wir können ja auch die Vorzüge der Automatisierung nutzen.
Das
es gibt ja nicht
ja
nur Nachteile.
Das ist wo ich jetzt einhaken wollte, weil es gibt nicht jeden Job kann man attraktiv machen, also ganz bestimmt nicht, auch wenn man den Willen dazu hätte. Aber da stehen wir ja jetzt ganz am Anfang einer neuen Entwicklung mit der KI.
Die so rasant über uns herfällt, weil das zum Beispiel ChatGPT, die können Businesspläne schreiben, also das ist eine Frage der Zeit, bis
ein
Rechtsanwaltstext oder Steuerberatertext nachformen.
In jedem Bereich kann man das sagen, und deswegen ist es ja gar nicht so dumm, darüber nachzudenken, wie kann ich sie wirklich gut nützen, eben auch für diese Jobs, die eben nicht attraktiv sind, dann kann auch dieses Argument nicht mehr zählen, wer macht denn dann den Job?
Gar nicht, genau. Ich stelle mich um, also jeder muss sich umstellen, und wenn ich dann zu Hause bin und nachdenke mit dem Grundeinkommen, dann ich gehe nicht davon aus, dass der Mensch per se faul ist, sondern er hat vielleicht nicht den richtigen Job gemacht. Dann braucht er mehr Ruhe, um zu erkennen, was will ich eigentlich wirklich. Und dann geht er wieder raus. So sind wir Menschen gemacht, wir machen unser Hobby dann zum Beruf. Und das ist ein ganz anderer Zugang. Und da wird sich auch bei der Bildung was ändern müssen. Also das Konzept ist so tiefgreifend, aber so im Schöpferwesen des Menschen verankert, dass er wieder schöpfen lernt. Und das ist ein wunderschöner Prozess.
Und dieses bedingungslose Grundeinkommen ist eben deswegen wichtig, weil ja auch niemand, wie soll ich das jetzt formulieren, das ist deswegen notwendig dann, weil ja auch viele Jobs komplett wegfallen würden. Und wenn man ja nicht nur durch die KI, sondern auch durch dieses Etablieren des neuen Wirtschaftssystems, und wenn das nur diese ganzen Jobs sind, die jetzt die Staats- also ja. Der, wo der Staat Transferleistungen leistet, ja, richtig, wie ja. AMS, wie Sozialamt.
Da wird sehr viel auch von der Verwaltung freigesetzt werden und mit sicher mit Übergangsregelungen, aber die Menschen sind dann frei, wieder neu zu wählen.
Also, ja, aber die bräuchten ja, die würden ja dann alle ja. auf einmal einen Job suchen und die bräuchten ja auch dann ja. vielleicht eine neue Orientierung und absolut, auch dafür ja. wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen mhm. wichtig.
Dass mal die Grundbedürfnisse gedeckt sind und was aus den Studien auch aus Amerika sichtbar ist, die Leute waren gesünder, die Leute waren sozialer, sie haben viel mehr mit den anderen gesprochen, sie hatten mehr Zeit für ihre Kinder, weil mir geht es ja auch, dass die Kinder nicht in der Armut einer alleinerziehenden Mama zum Beispiel aufwachsen, weil es gibt aus der Resilienzforschung, ist es so, dass nur ein Drittel ein glücklicheres Leben führt als seine Eltern. Und wenn wir da mehr als ein Drittel gewinnen, die glücklicheres Leben führen, dann haben wir schon gewonnen.
Diese ja. Forschungsstudien sind ja die Resilienz, ist ja das berühmte, die Widerstandskraft, die, ja, genau. die wer entwickeln die kann, auch, Prinzip, ohne, ja. auch ohne ein behütetes Zuhause ja, genau. und ja. wo man Bildung und ein Heim mitbekommt. Nur ein Drittel und ja. der Rest. Und
da können wir viel mehr
natürlich
gewinnen.
Müsste ja. man ja von Grund auf, vom Bildungssystem.
Wirklich, es geht jetzt wirklich fast um die nächste Generation in Wahrheit. Ja, wir bauen dann für die Zukunft was auf, wir nehmen gewisse Maßnahmen, die kommen werden vorweg. Die Automatisierung wird, die Digitalisierung wird noch stärker werden und schneller werden vor allem. Was sie in den letzten 2 Jahren getan hat, war schon sehr viel mit dem ChatGPT. Und wenn man das noch, also wenn man diese KI noch schlauer macht, dann wird es sehr viele Jobs kosten. Auch wenn man jetzt
meint, auch wenn man jetzt eben kein neues Wirtschaftssystem ja, und das genau, ist ja richtig, auch ja. die Grundidee von dir, zu sagen, naja, wir müssen beginnen mit dem neuen Wirtschaftssystem, richtig, weil ja. sonst sind wir wieder in dieser Lage.
So sinkt man hinterher und so haben wir Massen am Arbeitsmarkt auf einmal und das kannst du nicht mehr bewältigen.
Die KI ja. kommt ja. definitiv, also sie das ist auch keine so präsent, Diskussion ja. mhm. mehr, ob das, und wenn mhm. wir da nicht vorbereitet sind, richtig, nämlich genau. indem wir schon einen Anfang der Systemänderung ja. gemacht haben, das wäre jetzt auch ein Zeitpunkt dafür.
Ja, richtig, genau.
Dann überrollt sie uns und überrascht ja. sie uns dann mhm. wieder mit dem alten, ja. wo wir noch mhm. im alten System stecken. Das klingt eigentlich sehr logisch. Nur frage ich mich schon, wen das alles, also es klingt wirklich, es klingt logisch, es lässt sich auch durchrechnen, ich bin mir sicher, du als Zahlenmensch hast da ja. sicher nicht irgendwelche Zahlen gemacht, ja, ne? manipuliert und gesagt, nein, ich möchte so gern, dass das kommt und das soll sich ausgehen, sondern das hat Hand und Fuß
sicher
bei dir.
Sicher gibt es immer wieder, dann im Detail kann man das nicht so berechnen, da braucht man schon eigene Institutionen dafür, das können aber, so wie ich das mir berechnet habe, geht sich das aus. Und es gibt auch andere Studien von einer konsumorientierten, bedingungslosen Steuer. Also das heißt, Grundeinkommen wird eingeführt auf Basis einer Konsumsteuer. Die ganze Unternehmerkette ist entlastet. Nur am Schluss zahlt man heute halt statt 20% Ust die 100% Konsumsteuer.
Also das ist so
es
ähnlich.
Es gibt andere Modelle. Wir ja. kommen aber auf gleiche Zahlen.
Ja, also, okay. Also okay. Aber es gibt noch keinen Land, dass das jetzt wirklich so ausprobiert oder sagt, das führen wir jetzt ein, das machen.
Nein, es gibt nur Studien, es gibt immer nur begrenzt, wie diese LA-Studie, wo so kleinere Städte, glaube ich, in Kalifornien, wie die Stadt Stockton im Bundesstaat Kalifornien, und die sind alle.
Aber wir reden jetzt eh vom selben. Also du, nicht nur nicht, also ich rede jetzt nicht nur vom bedingungslosen so, okay, Grundeinkommen, ja. sondern von diesem ganzen Wirtschaftssystem. Da gibt es noch niemanden. Also es gibt vereinzelt natürlich
Experimente und Studien.
Städte, ja. Dörfer, Studien. Richtig, ja. Die M-Gründer zum Beispiel ja. war ein großer Verfechter.
Götz Werner,
genau, der mittlerweile Verstorbene.
Ja, der hat den Verein Generation Grundeinkommen, der in Wien gegründet worden ist, auch unterstützt. Also den Verein gibt es noch immer, da ist der Vertreter, der Helmut Pappe, der ist da recht gut aufgestellt, auch mit Studien, der hat auch die Frau Dr. Dreher von der Johannes Keplone Universität in Linz, die haben gemeinsam eine Studie entwickelt, also ein Konzept und schon vorgetragen. Also es passiert was auf dem Gebiet, ja, aber nur auf dem Grundeinkommensgebiet.
Nur das auf dem Grundeinkommen. Aber so dieses generelle
dieses neue
System,
das
zu
ist
ändern,
alles ineinander verschachtelt und das Positive ja. wie das Negative ausgewogen hineinbringe.
Ja, da hat sich noch niemand drüber getraut, also kein Staat noch drüber
kein
getraut.
Kein Staat, und ich kenne auch keine Literatur drüber, ja.
Und also okay, aber was glaubst du einzige, persönlich, ja. woran das liegt? Also warum, weil da muss es ja mehr Widerstand geben als jetzt der Einzelne, der dann jetzt sagt, na, das interessiert mich überhaupt nicht. ja, sondern da muss es ja einen größeren Widerstand
ich
geben.
Ich glaube fast, das ist noch nicht so global durchdacht worden. Also dass man global, meine ich jetzt, so weitreichend wird durchdacht worden, dass man das Gesellschaftssystem, das Wirtschaftssystem und das Steuersystem gemeinsam ändert.
Also immer nur jedes System für sich?
Ja, für sich gibt es immer Studien, gibt es Experimente, aber dass man alles zusammenführt. Und die Idee habe ich damals gehabt und ich war so fasziniert, wie auf einmal ein Rädchen in das andere gegriffen hat und aus diesen Säulen ist einfach ein rundes Konzept geworden. Es ist aber noch nicht in der Realität erprobt. Also es gibt Studien über das Grundeinkommen, es gibt Studien vielleicht über die Transaktionssteuer, die der Staat ja auch in kleiner Form eingesetzt hat über die EU. Das hat ja sehr lange gedauert. Also es gibt immer so im Kleinen.
Im Kleinen, es wäre ja irgendwie sehr, sehr interessant, würde man das im Großen probieren. Schauen wir mal, wie lange es dauert.
Ja, ja. Gern.
Wir spielen jetzt, du hast da gewünscht, das passt auch irgendwie dazu, ist aber trotzdem auch wirklich ein Lieblingslied von dir. Und zwar ist das Another Brick in the Wall von Pink Floyd.
Ja, danke.
Sommergespräche. Politik, Musik und Geschichten, die bewegen. Mit Michaela Sommer im Stadtradio Krems.
Wir sind wieder zurück beim Sommergespräch und meinem Gast Gernot Benesch. Gernot, wir haben jetzt ganz, ganz viel gesprochen über dein System oder die Idee, die du dazu hattest, über dein Buch. Wir können nicht näher und weiter in diese Materie eintauchen. Das würde den Rahmen der Sendung sprengen.
Ich verstehe.
Wer jetzt aber interessiert dran ist, wie genau du das ausgeführt hast, durchgerechnet hast, dann sind die Leute herzlich eingeladen, dein Buch zu erwerben.
Ja.
Es ist da, es ist schon bereits 2015, hast du das ja geschrieben, ist aber aktueller eigentlich denn je.
Es ist aktueller denn je, ja.
Jetzt kann man es nicht mehr im Handel erwerben, sondern du hast gesagt, du hast noch sehr viele Exemplare.
Ich habe Restbestände, also das sind schon noch einige Exemplare und die kann man bei uns in der Kanzlei erwerben.
Die
also
Kanzlei ist die Kanzlei?
Ist Benesch und Brunner in der Landwallstraße 17.
Okay, also wenn wer interessiert daran ist, kann er zu euch kommen in die Kanzlei und kann sich dieses Buch holen und da weiter eintauchen in die Materie.
Diesbezüglich, nur ganz kurz, möchte ich auch meinem Verleger, meinem damaligen Verleger sehr danken, der mich unterstützt hat, das war der Herr Magister Peter Weber vom Galila Verlag.
Der hat dir geholfen, da das herauszugeben.
Ja.
Okay, eins interessiert mich jetzt persönlich. Du bist Steuerberater und wirst daran gemessen, ein guter Steuerberater schummelt das Geld am Staat vorbei sozusagen, schon legal, aber doch sehr kreativ und einfallsreich. Wärst du ein schlechter Steuerberater, würdest du Klienten verlieren und dem Staat natürlich das Geld zukommen lassen, das er in voller Höhe verlangt. Jetzt ist es immer so eine Betrügereigeschichte, der Staat betrügt uns, weil er uns alles kürzt, wir betrügen den Staat, also ein ziemlich kurioses System. Genau. Warum machst du dir aber als Steuerberater, du kannst deinen Job gut, du hast genug Klienten, du kannst gut leben, warum machst du dir als Steuerberater solche Gedanken, die eigentlich deinen Beruf ja dann fast, also den würde es dann nicht mehr geben?
Ja, den würde es nicht mehr geben in anderer Form. Ich habe einen tollen Partner, das ist der Matthias Brunner und der ist schon sehr gut im Vernetzen mit Digitalisierung. Also wir können sehr wohl unser Wissen weitergeben, aber nicht auf aggressiver Basis, so wie ich es da beschrieben habe.
Ja,
und ich mache es vor allem, ich mache es für
Gedanken?
Die nächste Generation, ich mache es für unsere Kinder, ich mache es für meinen Buben, Maxi und Amadeus, damit die ihren Seelenplan leben können und für so viele andere Kinder, die eine glückliche, wertvolle Zukunft in Freiheit und als Schöpferwesen führen sollen lassen dürfen.
Also trotz deines materialistischen Berufes sagst du nein, muss dann schon auch für die nächste Generation
absolute Freiheit für die nächste Generation.
Das ehrt dich sehr und ich danke dir sehr für den wahnsinnig spannenden Einblick in eine Welt, von der ich ganz, ganz wenig verstehe.
Ja, eine Welt mit Herz und Geist. Ne?
Ich danke dir, dass du da warst.
Danke dir, Michi, danke für die Einladung.
Und damit verabschiede ich mich auch von unseren Hörern für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Sommergespräch dabei sind. Bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie dran.
Sommergespräche mit Michaela Sommer. Kommenden Sonntag wieder von 12 bis 13 Uhr in Ihrem Stadtradio.